Kontaktracing wurde bei mir immer ganz groß geschrieben. Deshalb, ich hatte nicht viele Freunde im Fahrerlager. Die brauchte ich auch nicht. Aber Hauptsache, Ellbogen ausfahren, versteckte Faust austeilen, mache ich heute noch. Weil ich habe einen höllischen Spaß, das in Anführungszeichen jüngere Volk rechts und links mal geradeaus zu schicken. Einfach mal zu spät bremst oder antäuscht, rechts und links fahren oder aus Versehen mal auf die Ecke fährt oder so.
Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. So, das Warten hat ein Ende. Mein Name ist Carsten Arndt und heute habe ich für euch endlich den Gast am Start, zu dem ich etliche Wunschmails von euch zum Beispiel über meine alte Schule Facebook-Seite erhalten habe. Apropos, Fotos und Videos auch von dem folgenden Gast bekommt ihr regelmäßig über meine Seiten auf Instagram, Facebook und YouTube namens Alte Schule, die ich euch dringend zu abonnieren empfehle. Und wenn ihr mir schreiben wollt, dann antworte ich euch auf diesen Kanälen auch immer schnellstmöglich. Zurück zu meinem Gast. Er ist eines der Gesichter des deutschen Tourenwagensports und der Gruppe C. Er war der Publikumsliebling und ist es auch heute noch, wenn er als BMW-Repräsentant unterwegs ist oder in den Tourenwagen Classics in seinen alten BMW M3 aus der DTM steigt und über die Curbs räubert wie eh und je. Natürlich wisst ihr längst, um wen es geht, und darum jetzt viel Spaß mit Harald Groß.
Herr Groß, ehrlich gesagt habe ich in der Vorbereitung mir gedacht, wir könnten auch das ganze Interview nur um den R5 Cup machen. Das ist ja einer Ihrer Einstiegsklassen gewesen. Und das ist ja eine unfassbare Geschichte eigentlich, wie das losging und wo Sie Ihr Image gefestigt haben oder geprägt haben. Ja. Vielleicht, also erzählen Sie mal einfach, wie das losging überhaupt bei Ihnen mit der Rennerei.
Also angefangen hat das Ganze in Essen mit dem Porky Fröhlich und Peter Kuhlmann, die eigene Autos hatten, Rennautos, und ich als Schrauber am Wochenende mit denen mitgefahren bin, habe mal ein bisschen Scheiben geputzt, Räder gewechselt, und so wurde ich mit dem Motorsport infiziert. Und dann 1972 durfte ich mal ab und zu die Rennautos, die neuen Motoren einfahren, und so ging es dann langsam weiter, und dann habe ich mir mit dem Peter Kuhlmann 1973 eine Porsche 911D gekauft von dem Hans-Peter Josten, der dann leider in dem kommenden Jahr tödlich verunglückt ist auf einem BMW Alpina. Und mit diesem Auto war ich recht erfolgreich. Ich glaube ich von 9 Rennen 4 gewonnen, ein paar Podestplätze. Und daraufhin gab mir der Rüdiger Pfalz, BMW-Händler aus Essen, der auch einen eigenen Rennstall hatte, die Chance, einen seiner 2,8 Liter CSI zu fahren, wobei ich in ein, zwei Serien gestartet bin, auch gewonnen habe. Aber da war das Auto überlegen, da war nicht der Fahrer maßgebend, sondern das Auto war überlegen. Ja, dann 1973 war das Jahr zu Ende, war recht erfolgreich. 1974 hier in Essen ist der Heribert Küke als Essener an mich herangetreten und hat gesagt, Harald, hättest du nicht Lust, ich kaufe dir einen R5 und du fährst die neu geschaffene R5-Serie. Renault hatte sich damals hier in Essen auch präsentiert, unter anderem beim unvergessenen Hugo Ende von Bildstein. Mhm. Auf dem Stand wurde die ganze Serie vorgestellt. Ja, und ich hatte dann die Möglichkeit, eben die ganze Serie zu fahren. Und das war eigentlich mein Sprungbrett. Fing damit an in Hockenheim, Ausscheidungsfahren. Deshalb habe ich auch die Startnummer 44. Ich habe alle Ausscheidungsrennen im Vorfeld gewonnen. Und dann haben die Mechaniker und ein Ingenieur von Renault festgestellt, dass bei mir eine nicht regelkonforme Zündspule installiert war. Wir hatten eine rote drin anstatt eine blaue. Und daraufhin wurde mir alle Ergebnisse gestrichen und deshalb bekam ich als letztes Auto die Startnummer 44.
Aber es war
und
nicht
ansonsten hätte ich die Startnummer 1 gehabt.
Aber ja. Es war nicht die Farbe der Zündspule, die wichtig war, sondern da war irgendwas anderes.
Nein, war nur die Zündspule. Sollte eine Hochleistungszündspule sein gegenüber der Standard, okay. Die blaue. Okay. Und ja, man musste ja damals wir alle Möglichkeiten immer ausreizen. Aber das war so offensichtlich, wenn man die Haube aufgemacht hat. Und vorher waren die Autos nach jedem kleinen Rennen, was ich gewonnen habe, in der Vorstellung. Und keiner hat den Anstoß genommen. Bis irgendeiner hat dem Ingenieur damals gesagt, oder dem technischen Leiter, da ist eine rote Zündspule verbaut. Und, was ich damals Schwachsinn fand, aber das war Reglement, von dem Überrollbügel in dem Auto haben die Mechaniker von dem Auto die Haltegriffe beide weggenommen, rechts und links. Und das Reglement hieß, es wird nichts hinzugefügt oder weggenommen, was nicht ursprünglich erlaubt war. Ja. Nur weil der Überrollbügel oben an der Dachkante vorbeilief, hat man die weggenommen und nicht wieder dran gemacht. Und das waren die beiden Gründe, warum ich die Startnummer 44 gekriegt habe. Ja, ich war wirklich. Ich meine, ich habe andere Sachen gemacht, aber solche harmlosen Sachen.
Das haben Sie nicht gemerkt, ne?
Ja, das haben Sie so gelassen. Ja, da habe ich trotzdem das Auftaktrennen gewonnen. Und vor allen Dingen, um mich rum sind ja drei oder vier Autos in der Sachskurve und einmal in der dritten Schikane umgekippt. Weil die Autos hatten ja eine unheimliche Wankneigung.
Also die sahen aus wie eine Ente eigentlich.
Ja, ja, und die Kollegen haben nicht gemerkt. Wir sagen, wenn das Auto auf Block gegangen ist und dann ging ganz schnell zur Kippneigung hin. Und ja, da waren an dem Sportstudio ist das Ganze gelaufen und da war mein Name natürlich in aller Munde.
Und Sie hatten das aber vorher geübt, dass Sie nicht umkippen, oder?
Ja, auf einer Autobahn. Und zwar auf der Autobahn. Ich hatte mir auf einem Autobahnstück in Essen abends, wenn Feierabend war, mir so 20 Pylonen aufgestellt, habe das Linksbremsen geübt. Dass ich immer, weil wir hatten ja damals nur 56 oder 58 PS, dass ich immer das Gaspedal stehen lassen konnte und habe mit links geübt, dass ich Gefühl ins linke Bein bekam. Und so habe ich dann in den Rechts- und Linkskurven das Gefühl bekommen. Und da hatte ich einen kleinen Vorteil, vor allen Dingen, wenn Regenrennen waren oder Lenkungen früh aufmachen, wie ich es gemacht habe. Und da habe ich mir kleine Vorteile erarbeitet.
Was hat das Linksbremsen genau in dem Moment? Ich kenne das von Rallye-Autos, aber war das so, dass dann auch das Heck besser rumgekommen ist?
Ja, das Heck stabilisiert oder das Heck etwas rumgerollt. Und ich muss wirklich sagen, die Mechaniker und der damalige Rennleiter, der hat immer gesagt, weil alle Mechaniker auch beziehungsweise Fahrer sauer waren, die haben sich an mir die Zähne ausgebissen, außer der Wolfgang Schütz, der auch immer beschissen hat, mehr oder weniger. Ich war auch ein Grenzgänger. Klar, ja, mit Kraftstoff, mit allem. Damals waren noch mehr Möglichkeiten. Aber die Renault-Organisation wurde ja auch immer schlauer, weil die immer vor vollendeten Tatsachen stellen, weil der eine dies getrickst hat, der eine das. Aber letztendlich war der Renault das durchschlagende Auto für mich. Ich war damals sehr, sehr erfolgreich mit. Und dann bekam ich im Oktober 1974 von dem Jochen Nerpasch in Verbindung mit BMW Pfalz die Möglichkeit, in Mexiko einen IMSA-Lauf zu fahren und gegen 30, 40 hochkarätige Leute und Autos mit Peter Gregg und David Hobbs und alles, teilweise Formel-1-Fahrer, die sich noch ein paar Mark verdient haben in den Kategorien. Und als ich dann aufs Auto kam, in Mexiko war dann nach knapp einer halben Stunde ist die Hinterachse kaputt gegangen und dann bekam ich eine zweite Chance in Amerika und die habe ich komplett genutzt und daraus ist mein allererster Werksvertrag 1974 im Oktober, als ich nach Hause kam, besiegelt worden mit Jochen Nerpasch und BMW Pfalz wurde ich dann eingesetzt als Essener, ich war ja auch naheliegend und ja, da fing der Durchbruch an.
Und da haben Sie gleich gegen die ganz Großen sind sie ganz vorne
dabei. Ja, man muss sich vorstellen, man kommt von 56 PS auf damals 380, 385 PS, runde 1200 Kilo schwere Autos, fahr am Nürburgring. Pole Position, der allererste DRM-Lauf, hieß das damals, Deutsche Rundstreckenmeisterschaft. Neben mir stand Klaus Ludwig. Ich hatte einen sehr guten Start und ab die Post und gewinn das Rennen, einen besseren Einstand vor Porsche Krämer, vor Jöst, vor Georg Loos mit seinen Autos, vor allen Hochkarätern den Lauf zu gewinnen. Also das hatte schon was, muss ich wirklich sagen.
Da haben Sie gerade zwei Namen gesagt, Georg Loos und der Krämer, die haben sich auch mal ganz schön behakt, ne? Die Teamchefs.
Oh, da war auch immer Feuer unterm Dach. Ja. Da gehörten damals die Porsche rivalisierenden Firmen Tibernum, Georg Loos und Porsche Krämer, also die drei, wobei Der Reinhold Joest hat sich da mehr oder weniger rausgehalten. Der hat durch Leistung überzogen. Aber die anderen drei genannten Firmen, Rheinland, und da ging es mal richtig zur Sache. Also das waren alles keine Braven. Und ging ja auch damals um viel Geld. Wir verdienten ja damals auch recht gutes Geld. Und vom Technischen her, wir hatten so viele Freiheiten. Die Entwicklungen gingen immer weiter. Da war ja nicht ein Reglement eingefroren. Und immer wurde weiterentwickelt und gemacht und getan. Mit allen drum und dran. Und die Reifenfirmen wurden gewechselt. Also das ging da schon richtig zur Sache.
Der Georg Loos, das war einer einfach mit viel Geld, glaube ich, ja, der dementsprechend auch aufgetreten ist.
Ja, ne? Aber ein Loos-Auto zu fahren, ich habe ja auch für den Georg einige Läufe gefahren, in Le Mans und so, war ähnlich wie Joest. Nur das Beste, da spielte Geld keine Rolle. Man kam Bremsscheiben nach jedem Rennen, nach jedem Training, alles neu. Jeder Wunsch wird einem erfüllt. Und mit Top-Material konnte man auch gute Leistungen abliefern. Aber ich bin einer der Glücklichen, die für nicht nur fürs Porsche Werk viel Entwicklung gemacht haben über Jahre, sondern auch für Reinhold Joest in Europa und in Japan gefahren bin. Dann eine komplette Saison für Porsche Krämer in Japan. Dann für Joest, Krämer und Loos in Le Mans. Und ich muss sagen, immer Top-Material. Und da kann man auch glänzen. Kann man auch
gewinnen, ja.
Der Fahrer kann noch so top sein. Mit zweiklassigem Material kann man keine Bäume ausreißen. Das ist halt so.
Das 1000-Kilometer-Rennen 1975 ist dann nicht ganz so erfolgreich verlaufen.
Oh, sie dann ja. Also ich muss sagen, die ersten Rennen, die ich gefahren habe, die waren alle top. Ich war meist unter den ersten drei. Auftaktrennen hatte ich gewonnen. Mhm. Ja, und mit dem Wort Physik konnte ich auch nicht allzu viel anfangen. Für mich waren alles grenzenlos. Und dann schickt der Rüdiger Pfalz mich zum Abschlusstraining, obwohl ich schon in der vierten oder fünften Startreihe gestanden hätte und bester Tourenwagen war, gibt mir noch mal einen neuen Satz Reifen und sagt, Harald, brenn noch mal eine Runde hin. Ja, und die war dann leider an der hohen 8 zu Ende. Ich weiß noch, ich habe Helmut Kellners auf dem Jägermeister-Auto aus dem Karussell rauf überholt. Und dann bin ich bis zur hohen 8 gekommen und habe schon beim Einlenken gemerkt, oh, 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 das passt nicht. Und dann hatte ich meinen ersten dreifachen Überschlag. Ich war unversehrt, nichts passiert, aber Auto war wirklich ein Totalschaden. Und dann hat mich ein Krankenwagen ins Fahrerlager gefahren. Und der damalige Renningenieur von BMW, Martin Braungart und Jochen Nerpas, haben mich zum Unfall befragt, was passiert wäre, was gebrochen wäre, Reifenschaden und so weiter. Habe ich gesagt, nein, der Fehler war ganz eindeutig bei mir. Ich habe einen Fahrfehler begonnen und die waren so verblüfft über meine Gradlinigkeit und meine Ehrlichkeit. Ja, was soll ich erzählen? Was nicht so war. Damals war
damals
noch nicht
ist
so
noch gegangen, ne?
Da ja, keine Aufzeichnung und damals und keine konnte Kameras. Man ja noch ab und zu mal ein Märchen erzählen, weil heute ja unmöglich ist. Heute ist man noch gar nicht an den Boxen. Da wissen schon die Verantwortlichen,
die schon Ingenieure,
welche Fehler man gemacht hat. Und daraufhin hat dann der Jochen Nerpasch den Martin Braungarn angewiesen, er möchte bitte aus Amerika das Reserveauto von Stuck und Peter Gregg rüberfliegen, weil ich lag in der Meisterschaft vorne oder an zweiter Stelle und dann bekam ich ein niedennagelneues Werksauto zur Verfügung, was kaum gelaufen war und damit habe ich dann die ganze Saison bestritten und ich muss sagen, der damalige 3 Liter CSL, ich habe den als Gruppe 2 gefahren, als Gruppe 4, als Gruppe 5 und als ich dann 1975 Ende aufgrund meiner Leistungen mit dem Jody Scheckter in Südafrika mit diesem tollen Auto fahren
3,5
durfte.
CSL,
ja, ja. Mhm. Übrigens bin ich mit dem Auto dann auch im gleichen Jahr in Le Mans Zweiter geworden und dann am Wochenende, am Jahresende nochmal in Kyalami dem Jody Scheckter im Abschlusstraining 1,2 Sekunden aufgebrannt habe. Durfte ich sogar den Start fahren und das war natürlich für mich eine Ehre. Vorher stand der Name von mir so klein und Jody Scheckter so groß in den Zeitungen. Keiner wusste ja mit dem Namen Harald Großwart anzufangen. Und dann habe ich auch noch letztendlich das Rennen gewonnen. muss ich wirklich sagen, bei größter Hitze mit den schwierigen Autos Doppelturn fahren, ohne Servolenkung, ohne Bremskraftunterstützung.
Das war ja irre heiß auch in den Autos, ne? Die Auspuffrohre sind da halbwegs durchgelaufen.
Wenn man sich überlegt, die Motorenabstrahlung, die Hitze, Getriebe, Bremsen im Innenraum und wir hatten einen 100 mm Luftschraub. Ich habe mir teilweise durch das Fenster von außen ein bisschen frische Luft zugefächert auf der langen Geraden in Kialami. Also das war schon brutal. Also zu dem Zeitpunkt habe ich damals 62, 63 Kilo gewogen und dann auch Doppelturn fahren und so, weil da fuhr ich auch noch bei dem letzten Rennen mit dem Sampoli zusammen und dem fehlten ja so anderthalb, zwei Sekunden und dann hat Jochen Nerpasch entschieden, dass ich Doppelturn fahre. Also der Herr Nerpasch, dem ich sehr, sehr viel auch zu verdanken habe, aber der war sehr, sehr leistungsbezogen und der hat uns am Nürburgring, ja, auf rund 22 Kilometer plus minus anderthalb Sekunden zugestanden. Schwankung, ansonsten nur konstant. Und er war ein Fan von konstanter Gleichmäßigkeit. Und da muss ich schon sagen. Aber die Schule war sehr, sehr gut, sehr, sehr hart. Und was noch dazu kam, in allen Ländern, wo wir fuhren damals, Weltmeisterschaft, hat dann der Jochen Nerpasch mir immer richtig hochkarätige Fahrer an die Hand gegeben, wie Ronnie Peterson, Peter Gregg. Wie sie alle geheißen haben und manchmal habe ich, nachts bin ich eingeschlafen, habe ich gedacht, meine Güte, nee, wie kannst du die Jungs nur bügeln? Und das ist mir aber sehr, sehr gut gelungen und da muss ich sagen, ich habe gegen alle Leute gut ausgesehen. Die härtesten Nüsse, die ich zu knacken hatte, im Regen und im Trocknen, waren wirklich der Hans Stuck und der Ronnie Peterson. Die hatten immer eine Antwort und das waren eigentlich mit die härtesten Kollegen, die ich mit dem Motorsport hatte. Von wem ich auch sehr, sehr viel gelernt habe, Gott hab ihn selig, ist der Rolf Stommelen. In den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in Amerika waren wir sehr, sehr erfolgreich. Aber diese ganzen Deals hat eingefädelt mit der Hugo Emde von Bildstein, der mir auch sehr, sehr viel geholfen hat, auch dem Porsche-Einstieg als Testfahrer und so. Also ohne Jochen Nerpasch, Rüdiger Pfalz, muss ich sagen, und Hugo Emde hätte ich nie diese Erfolge rausfahren können. Der Hugo Emde, bei dem habe ich wenig Geld verdient, das spielt auch überhaupt keine Rolle, aber sein weltweites Netzwerk zur damaligen Verhältnisse, der hat mich nach Japan geschickt, nach Amerika, nach überall. Ich konnte mit den tollsten Fahrern zusammenfahren für die tollsten Teams und das war mehr wert. Als damals Geld war, Geld hatten wir eh schon damals genug verdient.
Das ist gut. Ich finde Ihre Bescheidenheit so toll, wenn Sie sagen, da haben die mich zu denen ins Auto gesetzt. Wahrscheinlich haben die Kollegen genauso geschlafen, gesagt, jetzt setzen die mich zum Harald Groß, wie soll ich den denn schlagen? Wahrscheinlich,
ja, Sie waren ja meistens vorne. Ich war aber auch sehr, sehr unbekümmert. Und ich muss sagen, wo ich ein bisschen geläutert bin oder auch meine Grenzen abgesteckt habe, war der dreifache Überschlag oben auf der Hohen Acht. Da muss ich sagen, vorher gab es für mich Grenzen. Ich habe mich alles ignoriert, ob im Regen, im Trocknen. Ich war brutal erfolgreich, aber wenn ich mein Auto verloren habe, dann aber auch richtig heftig. Ja, und ich muss sagen, normalerweise sind in 2 bis 3 Jahren Lehrzeit die Leute auf dem Niveau, dass sie konstant in der Langstrecke wie im Sprint ein Rennen vorausschauen, nicht in jede Lücke reinfahren, aber ich habe bestimmt 5 Jahre gebraucht. Ich habe auch einiges an Schäden gemacht und ich bin allen Herstellern dankbar, wirklich aus Überzeugung, dass jeder an mich geglaubt hat und mir jeder wieder eine neue Chance gegeben hat. Und die habe ich Gott sei Dank auch dann auch gnadenlos genutzt.
Aber Sie haben ja auch schon Privatautos vor Ihrer Karriere auf der Nordschleife zerstört.
Oh, ja. Ja, weil das Wort Physik existierte für mich gar nicht. Und ich muss sagen, mein Opel Commodore, ein Porsche, auch ein R5, habe ich alle so gnadenlos zerstört oder auf der legendären Südschleife damals, mein DKW 1000S, da muss ich erzählen, da habe ich eine Kuh, leider, da bin ich durch so einen Stacheldrahtzaun geflogen auf der Südschleife im Regen, weil ich gedacht habe, mit meinem Frontantriebler, mir gehört die Welt und die Südschleife alleine, da bin ich in so eine Kuhwiese reingeflogen und habe leider ein Tier getroffen, was hinten rechts das Bein gebrochen hatte Und da kommt der Bauer und da musste ich damals 300 Mark als erstes bezahlen für die Kuh. Ich hatte nicht genug Geld in der Tasche, dann haben meine Kollegen alle zusammengeschmissen. Der eine hatte noch 50 Mark, der eine hatte noch 70 Mark, weil wir mussten ja alle noch mal tanken und nach Hause fahren. Und dann habe ich dem Bauer die Kuh bezahlt. Aber auch der Grund war, mein Auto lag in so einem Hang drin und ich brauchte den Bauer mit seinem Trecker, um mein Auto wieder rauszuziehen. Okay. Mein Auto war nicht stark beschädigt, aber leider die Kuh, die hat es dann getroffen.
Die hat's erwischt. Ja. Heute die Zuchtkühe sind noch 40 Euro wert, heute wäre es günstiger
gewesen. Ja. Aber damals der Bauer war hartnäckig und ich musste erst Bargeld bezahlen. Die Kuh hat er direkt erlöst mit so einem Bolzenschussapparat auf der Wiese. Und dann hat er einen Seil dran gemacht, hat mein Auto rausgezogen. Wie gesagt, mein Auto war nicht stark beschädigt. Bin dann damit nach Hause gefahren. Und ich habe auf der Nordschleife und auf der Südschleife sehr, sehr viele Abflüge gehabt. Aber Sie müssen sich vorstellen, ich habe damals für Alpina und für BMW 10.000 Kilometer Dauertest gemacht. Felgenerprobung, Reifenerprobung. Und wenn man viel im Auto sitzt oder viel Entwicklung macht und viel testet, dann passieren auch mehr Unfälle,
klar,
als wenn ich nur 10 Rennen und Trainings im Jahr fahre.
Sie sind ja ins Ziel gekommen, nicht nur irgendwo im Mittelfeld, sondern meistens vorne.
Nein.
Also dementsprechend hat man Ihnen natürlich Chancen gegeben.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ich habe ja auch immer wieder gelernt mit Reifen. Und ich bin auch in den Wintermonaten, ich habe mich oft zum Training und zum Test speziell bei Neuentwicklungen freiwillig gemeldet und habe gesagt, wenn er mich braucht, Test und Entwicklung. Und so habe ich mir immer einen kleinen Vorsprung rausgefahren. Ich habe zum Beispiel bei BMW alle Modelle, die den BMW Motorsport entwickelt hat, die ersten Jahre, immer das Auftaktrennen gewonnen. Ob es mit dem 635 war, mit dem 3 Liter CSL in Gruppe 2, Gruppe 4, Gruppe 5 Varianten.
Sie genau wussten, was geht.
Vor allem, wir hatten verschiedene Reifenmischungen. Damals war ja auch der Markt breit gestreut mit allen Herstellern. Was kann der Reifen, was kann der über die Distanz? Und da hatte ich schon kleine Vorteile. Oder auch mit dem M3, den ich heute mit dem Ralf Barth zusammen in der Tourenwagen Klassik fahre. 87, das Auftaktrennen in Hohenheim. Ja, weil ich wirklich und habe natürlich sehr, sehr viel Sport gemacht. Ich habe zu der damaligen Zeit, ja, im Winter war 65 Kilo die Schallgrenze. Heute sind es knapp 80, aber im Rennen hatte ich meist 62, 63 Kilo. Habe natürlich einige Leute um mich herum gehabt, die sehr viel mit mir gearbeitet haben, sportliche Weiterentwicklung. Und ich muss auch sagen, meine engsten oder meine härtesten Kollegen, als ich auf denen ihr Niveau fuhr, die haben mich nicht weiterentwickelt. Und da muss ich wieder sagen, der Rolf Stommelen, der hat ja auch davon profitiert. Wir haben ja früher die 1000 Kilometer Rennen alle nur zu zweit gefahren. Wenn er mich schlau gemacht hat oder noch Tricks und technische Tricks im Spritverbrauch, hat er mich speziell weitergebracht. Da war der Rolf Stommelen sehr, sehr gut. Oder über einen Reifenverschleiß. Ist ja ein Unterschied, ob ich bei Langstreckenrennen nach 25 Runden die Räder wechsle oder wenn ich etwas behutsamer fahre, 30, 32 Runden fahren kann und das gleichzeitig mit dem Tankstopp wieder hinkriege. Ja. Weil ich war früher ein Publikumsfahrer, quer war gut,
quer ist
aber ja, sehr publikumswirksam. Die Fotos wurden überall hin verkauft und so. Also ich war schon teilweise auch ein Verrückter früher. Aber warum ich im Langstreckensport nachher so erfolgreich war, war nur, weil ich sehr gute Leute um mich rum hatte, die mich eingebremst haben und die gesagt haben, etwas mehr Zurückhaltung, etwas reifenschonender fahren, Spritverbrauch achten. Und das hat mich nachher im Ende so erfolgreich gemacht.
Dann waren Sie ja eigentlich mit Rolf Stommelen das perfekte Team, weil ich glaube, was er gar nicht konnte, ist technische Abstimmung, oder?
Doch, der Rolf ja. Doch, ja. Der Rolf war sehr, sehr gut.
Wir haben ganz viele bis jetzt schon gesagt, ich glaube auch an Jürgen Barth, also Sie haben gesagt, der ist mit allem schnell gewesen.
Ja.
Wenn man ins Auto gesetzt hat, der hat auch keine Dämpfer gebraucht.
Aber der hat ganz klar analysiert, also ich habe ja einige Neuentwicklungen oder Weiterentwicklungen mit Autos gefahren und da muss ich sagen, der Rolf war sehr gut in Aerodynamik, in Fahrwerksabstimmung und so. Also der hat nichts dem Zufall überlassen.
Gut.
Der war sehr gut. Eins, was mich immer gestört hat, in Amerika, der hat damals immer 20.000, 25.000 Dollar Startgeld gekriegt und nicht maximal 10. Oder dann habe ich noch ein bisschen Preisgeld gekriegt, dann bin ich vielleicht mit 13.000 Dollar nach Hause gekommen, was ja auch viel Geld war. Aber Rolf war mein Hero und von dem habe ich trotzdem sehr viel gelernt.
Was sagen Sie so, was war so der, waren so die härtesten Gegner auf der Strecke, wenn Sie nicht das Auto geteilt haben?
Nach wie vor Stuck Patterson. Okay, da muss ich sagen, der Ronnie Patterson war auch ein Typ, der konnte mit jeder Fahrwerksabstimmung schnell Auto fahren. Zum Beispiel, wenn Reifen vorzeitig abgebaut hat. Oder wir haben uns mal, sagen wir mal, wir sind ja früher auch rechts und links überall drüber gefahren. Und ich kriegte von ihm Auto, Lenkrad ein bisschen schief und so. Der Ronnie hatte die Gabe, sich blitzschnell auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. Ob ein abbauender Reifen, wie gesagt, oder Auto war nicht mehr ganz perfekt. Der war trotzdem in allen Bereichen schnell, auch auf jedem Modell. Also der war schon sehr kompromisslos. Und der Hans Stuck war ähnlich. Also das waren mit meine härtesten Kollegen. Wie gesagt, ich will mich nicht wiederholen, aber da ging schon Kompromiss zusammen.
Und die haben wir, glaube ich, auch psychisch nach den Rennen und vor den Rennen fertig gemacht, weil sie einem dauernd irgendwelche Streiche gespielt haben.
Ja, und ich muss sagen, der Hans Stuck, der war so ehrlich, der hat mir dann in den 70er Jahren gesagt, als wir zusammen in einem Team fuhren und so, nein, du wirst mir jetzt langsam gefährlich, bis dahin habe ich dich gefördert und jetzt mach deinen Rest dir selber wieder klar, kommst. Habe ich natürlich hingegangen, abends vom Hotel raus, bin nochmal ins Fahrerlager gefahren, habe mich unter das Auto gelegt, habe geguckt, welche Federraten oder welche Dämpferwerte er fährt, weil der hat mir schon ab und zu mal so 3/10 gegeben, 4/10, was ja viel war. Und das hat mir keine Ruhe gelassen.
Sind Sie nachts ins Fahrerlager?
Und ja. Ich habe dann genau geleuchtet und hin und her, was fährt der oder welche Hinterachse fährt der und so. Das hat mir absolut keine Ruhe gelassen. Okay. Weil für mich war es doch gut, einen Ronnie Patterson zu schlagen, einen Hans Stuck oder wie sie alle damals geheißen haben. Wer auch sehr hart war, war der Bob Wolleck, muss ich wirklich sagen. Und da habe ich schon ein bisschen hier geschnüffelt und da geschnüffelt oder mit den Mechanikern untereinander gesagt, und was habt ihr da für eine Abstimmung oder da oder Stabi-Einstellung und so. Weil nur so kann man lernen und sich weiterentwickeln. Ne? Ja, man muss sich vorstellen, in den ersten Jahren, ich war ja Neuling. Und da kommt einer daher vom R5-Pokal und von kleinen Kategorien und fährt auf einmal auf den ihr Niveau.
Ja.
Das war schon sehr beeindruckend. Ich war ja auch überrascht. Ja? Und ich muss sagen, meine ganze fahrerische Entwicklung, die ging schneller, als ich persönlich in Moderation, in Rhetorik und so. Die BMW-Leute und die Porsche-Leute, die haben mich so in kalte Wasser geworfen, dass ich da Defizite und Nachholbedarf hatte. Und da bin ich von 77, 78 in München in eine Schule gegangen, wo ich Moderation und Rhetorik und Körpersprache gelernt habe. Da war ich 6-7 Tage und das hat BMW mir auch sehr hoch angerechnet. Und davon profitiere ich heute noch. Die 7.000-8.000 Mark damals, die waren sehr, sehr gut angelegt. Auch da, wo unsere Vorstände hingegangen sind. Und ich hatte doch keine blasse Ahnung von Körpersprache. Wie benehme ich mich vor der Kamera? Und damals schon. Und der Willi Knupp, Gott hab ihn selig, der hat mir auch in Rhetorik und Moderation einiges beigebracht. Zudem hatte ich einen guten Draht. Ich habe ja schon geschwitzt bei Telefoninterviews früher, geschweige ich habe mal vor der Kamera gestanden.
Sie haben dann mal kurz noch mal ein paar Testfahrten für den Formelsport gemacht, oder? Also Formel 3000 oder war das für Sie ein
Formel
Thema?
2. Formel 2, da habe ich nichts getaucht. Ich war 1979, habe ich nur ein Turnwagen-Engagement gehabt und hatte noch viel Zeit. Und da bekam ich das Angebot, einen March zu fahren. Und von Paul Rosche Motor und Getriebe habe ich bekommen, was absolut top war.
Also damals Formel 2, das war eigentlich wie Formel 1, die gleichen Piloten, ne?
Absolut. Die Formel 1-Piloten kamen damals zu uns und haben sich dann noch Geld verdient und sind damit gefahren. Und die Firma URD, für die ich auch Sportwagen gefahren habe, wo ich recht erfolgreich war, die hat damals mit dem Gerhard Unger, das waren die Kinder, und der Harald Unger, die waren meine Mechaniker, da waren die aber 13 und 15 Jahre alt, die haben mit bei mir am Auto geschraubt.
Muss man auch Vertrauen haben.
Ne? Ja, im Sportwagen, aber die Jungs waren gut. Und der Chef, ich muss sagen, der hatte goldene Hände. Der hat mir ein Gruppe C-Auto hingestellt. Das Auto hatte weder Abtrieb noch Graundeffekt, war höllisch schnell geradeaus mit einem M1-Motor mit knapp 480 PS. Und das wäre der Durchbruch auch zur Gruppe C. Aber um nochmal auf die Formel 2 zurückzukommen, die haben mir dann ein Formel 2 zur Verfügung gestellt und ich war permanent 3, 4, 5 Zehntel zu langsam. Und dann bin ich hingegangen in Hockenheim auf einen kleinen Kurs, habe den Eddie Schiever und den Manfred Winkelhock genommen. Wir haben da gemeinsam getestet, mal mein Auto zu fahren. Und die haben festgestellt, oder wir alle, das Auto war auf dem technisch gleichen Stand, nur ich war der Schwachpunkt. Und dann habe ich noch 2 Rennen danach gefahren. Und dann in Hockenheim, da war ich auf einmal bei der Musik. Aber wenn Sie mich heute fragen, warum, weshalb, wieso, ich habe keine Ahnung. Aber ich fuhr unter den ersten 5, 6, 7 mit, war voll im Blickfeld vorne mit dem
Cornwall. Also tatsächlich die Weltelite der
Formel 1. Ja, wir waren damals mit 20, 22 Autos. Und der Martin Brandl ist ausgangs Hockenheim. Links ist das Auto gedriftet, ist an eine Begrenzungsmauer eingeschlagen. Und da ist das Hinterrad mit Antriebswelle und Radträger komplett abgebrochen. Und der Markus Höttinger, der damals einen Mampe Formel 2 fuhr, der hat mich Eingangsmotor drum überholt aus dem Windschatten raus. Im Nachhinein mein Glück. Und der hat dieses Rad oder diesen Radträger mit Antriebswelle, mit allem voll
auf den Helm bekommen.
Vor das Gesicht gekommen. Der ist so zurück, der hatte auf der Stelle Genickbruch. Selbst der Überrollbügel, der hat sich nach hinten verbogen. Der war dann auf der Stelle auch mausetot. Und das war mein Glück, sonst hätte ich das nicht vor die Birne bekommen. Und dann ist das Auto ausgerollt rechts. Ich hatte irgendeine Beschädigung auch abbekommen und habe dann auch geparkt. Hatte ihn aber noch überholt. Und nach der Querspannung habe ich mein Auto geparkt. Was ich aber nicht realisiert habe, alles, ist der Markus Höttinger sein Auto in meinen Rhein gefahren noch. Aber also, mit Standgas.
Ja klar, aber er war tot.
Ganz gut, ich war noch im Auto.
Ja.
Und daraufhin wurde ich mehr oder weniger von der Staatsanwalt anschließend im Fahrerlager mein Auto beschlagnahmt. Ich durfte die Stelle nicht verlassen bei tödlichen Unfällen. Ja, und dann kam noch Hubschrauber und bis ich dann alles mitgekriegt habe, der wurde abtransportiert, sofort hier bleiben. Zum Detail äußern, unfallmäßig. Aber ich war auch total überfordert und so nah dem Tod entglitten zu sein. Ich habe ja wirklich wahnsinnig, ich habe überhaupt in meiner ganzen Karriere wahnsinnig viel Glück gehabt. Bei meinen ganzen Horrorunfällen, bei Rückwärtsüberschlagen in Amerika und was weiß ich. Also ich habe ja allein 9-mal im Feuer gesessen, das muss man sich mal vorstellen.
9-mal?
9 Unfälle mit Feuer, ja. Rückwärts eingeschlagen, vorwärts. Teilweise 100 Liter Sprit im Rücken und so im Sportwagen. Nee, ich habe schon einiges hinter mir und sitze heute hier und hatte mal ein bisschen Lungenverätzung. In Le Mans bin ich auch mal mit dem Porsche 935 bei 370 abgegangen. Also ich habe viel Glück gehabt. Aber nochmal, um das Formel-2-Thema zu beenden. Ich habe dann entschieden mit BMW, dass das Material zu schade für mich wäre und wir sollten einen jungen, erfolgreichen Deutschen nach Möglichkeit nehmen. Ich habe nur die Empfehlung ausgesprochen. Und ich habe im Formelsport keine Zukunft, wobei im Sportwagen und im Tourenwagen etwas meine Leistungen nachgelassen haben durch die sehr leichten Autos und die sehr schweren Autos, Bremspunkte und so. Und dann habe ich lieber gedacht, groß, mach Tourenwagen und Sportwagen weiter, da bist du gut, aber Formel 2 hat für dich keine Zukunft. Und dann hat das gesamte Motorenpaket, alles ist an den Kollegen Bürger gegangen und der ist dann leider tödlich verunglückt, ein Rennen später direkt. Und
auch mit
das
ihrem,
war sehr, sehr schade. Der fuhr ein anderes Chassis, aber mit meinem Motor- und Getriebepaket, was BMW mir zur Verfügung gestellt hatte. Der ist dann leider verunglückt, der Hans-Gerich Bürger, was damals BMW Junior war, der im M1 gut war, der im Gruppe 5 BMW gut war. Eigentlich ein toller Junge, aber auch ein Hasardeur. Und der ist dann leider schon im ersten Rennen mit meinem Motorenpaket dann leider tödlich verunglückt.
War das ein Unfall, also wo Sie so nah dem Tod quasi von der Schippe gesprungen sind? Gab es da so ein Umdenken? Also jetzt nicht nur, dass Sie nicht der Richtige für Formel sind, oder gab es mal irgendeinen Unfall oder ein Erlebnis, wonach Sie vielleicht sogar ein bisschen langsamer geworden sind oder wonach Sie anders gefahren sind?
Nein, Also ich kann sagen, ich bin aus Le Mans, nachdem die Bilder damals im Sportstudio waren und auf verschiedenen TV-Sendern in den Nachrichten gelaufen sind. Der Unfall in Le Mans.
1982 war das, ne?
81 oder 82 war es, ja. Ja, klar, 81 bin ich Vize-Weltmeister geworden. Ja. Und da muss ich sagen, wem ich zu verdanken habe, dass wir heute hier noch dieses Interview mit Ihnen machen können, der Jochen Maas. Also ich bin abgeflogen, da wo damals die ganzen Mercedes-Fahrzeuge abgeflogen sind, an dem Hügel, kurz vor Ende Start und Ziel bei rund 360, 370 Stundenkilometer. Der damalige Entwicklungsingenieur hat mir 1,35 Ladedruck erlaubt, das entsprach ungefähr 820 PS. Und der Apparat, der ging im fünften Gang, oder damals vorher ja noch vier Gang, bis am Begrenzer rein, alle Lampen waren an. Und ich hatte so viel Spaß. Und dann habe ich links einen Reifenschaden erlitten, aber kurz vor dem Hügel, wo die Mercedes abgehauen. Und das ging alles so schnell. Und dann, mein Glück war, dass in dem Jahr 82 die Leitplanken auf 3 erhöht worden sind, weil ein Jahr vorher ist ein holländischer Kollege über die zweifache Leitplanke rechts in den Wald geflogen, hat sich um so einen Baum gewickelt. Und ich bin auf der dritten Leitplanke hängen geblieben und bin dann rund 400 Meter weit geflogen. Meine Räder waren abgeschlagen und dann natürlich auf der Bodengruppe war nichts zu bremsen. Meine Windschutzscheibe ist weggeflogen. Und immer wenn ich mich in Front gedreht habe, kamen die Flammen ins Auto rein. Und ich war dann aber auch bewusstlos. Und ehe die Helfer da waren, der Jochen Maas stand da und der Edgar Dören, auch Gott hab ihn selig. Die haben mich mit aus dem Auto befreit, natürlich mit dem Personal, mit dem Bergepersonal. Aber als erstes haben die damals Pulverlöscher voll ins Cockpit reingehauen, um die Flammen zu erlöschen. Und da habe ich gedacht, und hallo, und die haben alles genommen, was sie zur Verfügung hatten.
Hallo ist toll, wenn noch jemand drin sitzt.
Ja, das war für mich der Wahnsinn. Ja, also ich muss sagen, kein Atem. Und habe ich gedacht, das hast du bis hierhin geschafft.
Ob man verbrennt oder erstickt.
Und das war die Hölle für mich. Aber Gott sei Dank waren dann die Flammen um mich herum weiter weg. Aber die Hitzeentwicklung, die war so brutal. Ja, und ich habe immer noch, ich bin ja mein Leben lang immer mit offenen Sturzhelmen gefahren. Und immer, wenn ich mich auch in Front gedreht habe, die Flammen kamen nach vorne rein. Also das war schon höllisch. Das war einer meiner schlimmsten Unfälle, wobei ich lediglich von den Sicherheitsgurten rechts und links ein paar Druckstellen hier oben auf die Schulterblätter hatte. Das war eigentlich alles. Ne? Also, Sie haben und eine leichte Lungenverätzung. Ja, und dann komme ich nach Hause und da sagt meine Mutter, Junge, willst du nicht mal langsam ein halbes Jahr Pause machen? Ich sage, nee, Mutti, ich muss nächste Woche schon wieder in den USA, hatte ich in IMSA-Rennen und habe alles abgeschüttelt, habe dann auch den ganzen Unfall klein gehalten. Aber es war schon sehr, sehr beeindruckend. Aber ich habe so viele Horrorunfälle auch im Leben gehabt, auch auf der Nordschleife, wie weit ich manchmal geflogen bin. Ich war einfach unzerstörbar, ja. Gott sei Dank. Also ich habe alles sehr, sehr gut überstanden, muss ich wirklich sagen. Sie haben
gar keine bleibenden Schäden, oder? Oder keine Verbrennung, die noch irgendwie...
Nein, ich hatte eine Lungenverätzung und Verbrennungen hat... Also der letzte Unfall mit Feuer war in Diepholz 1989. Und zwar, der Peter Stürz hatte einen Sportwagen in Verbindung mit BMW Paul Rosche im Untergrund mehr oder weniger in München gebaut. Und in diesem Auto war ein Original BMW Formel 1 Motor. Der hieß nur damals, als wir bei Eros liefen, Megatron. Aus Beständen, aus den Formel 1 Beständen von früher. In Topleistung hatten die so um 1300 PS. Und ich bin ungefähr mit 1100 PS gefahren. Das war das einzige Mal, dass ich in meinem Leben gesagt habe zu den Mechanikern, bitte geht's auch mit etwas weniger Leistung. Da haben sie gesagt, nein, dann stimmen die ganzen Kennfelder nicht. Und da war ja damals mechanische Einspritzung mit allem drum und dran. Ja. Ich hatte Top-Mechaniker an dem Auto. Und es war brutal, wie ich auf der Geraden an den Nissan, an der Porsche 962 vorbeigefahren bin.
Wahrscheinlich mit Rauch im Radkasten von durchdrehen.
Es war der Walli Mertes, der stand damals irgendwo auf einer Tribüne Und er hat gesagt, allein die Beschleunigungsorgie, das wäre so geil gewesen. Morgen im Rennen stellt er sie auch dahin, das war ein Training. Und er sagt, der vom Sound her und von der Beschleunigung, man muss sich vorstellen, 890 Kilogramm, 1150 PS, es war sensationell. Dass ich das in meiner Karriere erleben durfte, das war so toll. Und jedenfalls hatte ich im oberen Drehzahlbereich, oberhalb von 11.000 Umdrehungen, hatte ich leichte Aussetzer. Dann sind die Mechaniker hingegangen, haben mir etwas mehr Benzindruck gegeben. Und dann passiert Folgendes. In der vierten, fünften Runde gucke ich in den Spiegel nach dem Start. Da ist eine Schweißnaht vom Catchtank aufgegangen. Natürlich Kraftstoff, heiße Turbo und riesige Flammen hinten raus. Und ich wollte unbedingt auch das Auto retten, weil das Auto war ein Traum. Und dann fahre ich in Diepholz auf dem Flugplatz an so einen ONS-Rettungswagen ran, war aber zu schnell und habe gemerkt, ich kriege den nicht runtergebremst. Tue einen Gang rein und fahre zum nächsten Rettungswagen.
Brennenden Auto.
Ja, und habe aber vergessen, meine Gurte loszumachen. Ich habe erst ans Auto gehört, alle Benzinpumpen, alles ausgemacht. Und was ich nicht berechnet habe, dass der Wind umgeschlagen hat und ich saß komplett in den Flammen. Und dann hat mich jemand aus dem Auto gezogen, vergessen ihn, mit einem Lacoste-Hemd an, blanke Arme, die Gurte hatte ich inzwischen aufgemacht, die Augen zugemacht und da existieren ja überall tolle Bilder und Filmaufnahmen und die haben mich dann aus dem Auto rausgezogen. Also das war das letzte Mal, wo ich im Feuer gesessen habe. Ich wusste nur, damals fuhren wir mit 100 Liter, und ich hatte ungefähr noch 90 Liter Sprit, 85 Liter Sprit im Auto.
Das brennt lange.
Der konnte mich dran erinnern.
Also Sie können.
Und dann haben die mich aus dem Auto gezogen. Und jetzt geht's weiter. Damals haben wir ja alle noch relativ lange Haare getragen. Die Balaklava hatten die Haare wohl nicht ganz abgedeckt. Und meine Haare waren angesenkt, rechts und links und hinten. Und die haben gestunken. Dann bin ich hingegangen zu meinen Mechanikern, haben die mir die Haare einfach, alles, was so angesenkt war und so abgeschnitten, habe ich geduscht. Und dann habe ich anschließend zwei DTM-Rennen gefahren und bin einmal Dritter und einmal Fünfter geworden. Weil mein Chef hat gesagt, wenn du nicht möchtest, brauchst du nicht fahren. Hast du einen Schock oder irgendwas? Ich sage, nee, ich habe gar nichts. Es ist warm geworden.
Angesenkte Haare im Nacken.
Ja, das war alles. Die stinkigen Haare, da der Rest angesenkt, haben wir abgeschnitten. Und dann habe ich zwei DTM-Läufe gefahren. Vor allen Dingen es war mehr oder weniger ja Diepholz, den Nürburgring oder Siegerland, da waren ja damals mehr oder weniger Heimspiele, viele bekannte Kollegen sind hingekommen und dann habe ich weitergefahren. Ich habe ja nichts gehabt. Ja. Der ein oder andere hätte vielleicht gedacht, Glück gehabt.
Habt ihr auch so viel Spaß mit den Erinnerungen an die Vergangenheit wie ich? Noch toller ist es nur, wenn man diese Vergangenheit auch anfassen kann. Und nicht jeder kann sich ein E30 M3 in die Garage stellen, aber ein neu aufgelegter Tenniskoffer. Der ist durchaus erreichbar und ein cooles Stück Retro für viele Gelegenheiten. 70 Love heißt das Label, das sich dieser Sache angenommen hat und verkauft den Koffer in hellbeige mit grünen, roten und blauen Applikationen, genau wie es früher auszusehen hatte. Und ihr könnt diesen Koffer jetzt zum halben Preis bekommen. Auf der Seite www.70love.de müsst ihr nur noch den Gutscheincode Alte Schule eingeben und wie von Zauberhand zahlt ihr nur noch die Hälfte beim Checkout. Gar nichts zahlt ihr hingegen für diesen Podcast mit Harald Groß und der geht jetzt weiter. Viel Spaß.
Also Sie können eigentlich vielfach im Jahr Geburtstag feiern.
Ich habe sicherlich 8 bis 10 neue Personalausweise. Eigentlich, ich habe wirklich meine gesamte Karriere, ich habe brutal viel Glück gehabt. Mhm. Weil bei mir, das hört sich vielleicht ein bisschen bescheuert an, aber ich habe immer glückliche Einschlagwinkel gehabt. Also wenn man sich plötzlich irgendwo drum wickelt oder sagen wir mal, die G-Kräfte sind so brutal hoch, dass sich alles zusammenschiebt. Weil der schwächste Punkt ist ja nun mal die Nackenmuskulatur. Und wir haben ja damals nicht so weit gedacht, wenn ich an die 956 denke, an die Porsche 962, die Aluminium-Chassis gegenüber die Kohlefaser-Chassis, die später gekommen sind, heute, wie sicher die Kollegen, die heute verunglücken im Formelsport oder im Sport waren,
steigen bei jedem,
die steigen aus, die schütteln sich einmal und dann ist die Welt in Ordnung.
Und Flammenunfälle gibt es auch nicht mehr.
Ne? Unsere Autos ausgesehen haben, wenn ich denke von dem Stefan Bellof in Spa, der ja in meinem Auto leider tödlich verunglückt ist, die Vorderachse, die gesamte Stufe, gut, der ist halt auch stumpf eingeschlagen, die gesamte Vorderachse bis ans Cockpit rangeracht war, also das war schon... Das war schon heftig.
Ne? Böse Geschichte.
Den er ist ja leider in meinem Auto in Spa tödlich verunglückt. Mhm. Und das ist auch nur deshalb passiert. Das Auto fuhr normalerweise, das Schießerauto, stuckgroß in der Weltmeisterschaft und bei sporadischen anderen Veranstaltungen. Und aus Schießer wollte gerne in Belgien unbedingt den Thierry Boutsen haben. Aber das Pärchen Bellof und Boutsen wollte man nicht auseinanderreißen vor der Größe und die haben sich auch super verstanden. Und dann haben die mein Auto gefahren. Ich bekam dann aber damals den gleichen Lohn vom Walter Bruhn und habe mich dann ein bisschen um Sponsoring-Akquise bzw. um die Kunden gekümmert. Und heute bin ich mit Stefans Lebensgefährtin Angelika seit 30 Jahren zusammen und seit 15 Jahren glücklich verheiratet. So ist es manchmal, so spielt das Leben. Aber ich habe, und der Stefan war auch ein Hasardeur, aber der wusste schon, was er getan hat. Der war im Autofahren als Gegner und im Rennen, wir sind ja auch einige Rennen zusammengefahren, gnadenlos. Aber da hat er nicht den Schutzengel gehabt, den ich permanent hatte bei meinen Horrorabflügen.
Ohne Physik zu kennen, immer im richtigen Winkel eingeschlagen. Ohne, ja.
Und der reichte leider.
Also
ein Unfall, wo er natürlich auch ein bisschen hasardiert hat. Das war natürlich eine persönliche
Fehde mit Jackie X,
ja. Und ja.
Eigentlich ein Unfall mit Ankündigung, oder? Also da gibt es ja viele Geschichten um dieses Ganze. Ich habe jetzt eine Biografie von ihm mal gelesen, wo er gesagt hat, um den Jakob, wie er ihn immer genannt hat, kann man Kreise fahren.
Ja, ja.
Da fahre ich in der Eau-Rouge außenrum vorbei, dass das nicht geht.
Aber eins muss ich auch noch mal ganz klar sagen, auch wenn ich mit der ganzen Familie da immer Diskussionen hatte, in der Eau Rouge, bei zwei gleich starken Autos und Fahrern, ist nur für einen Platz, bei aller Liebe.
Bei dem Tempo, ne?
Ja, der Jackie hat sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ich muss aber auch kurz noch einhalten, die Vorgeschichte. Der Boutsen kommt an die Boxe, es ging also immer um Platz 1 und 2. X Rossmanns und mein Auto. Und daraufhin übernahm der Stefan das Auto. Ich war im Auto, ich war auch übrigens der Letzte, der mit Stefan gesprochen hat. Der setzt sich rein, will starten, Dampfblasenbildung, der Koffer springt nicht an. Hat so 8 bis 10 Sekunden gedauert. Dann sprang er an, der Stefan fährt schon mit durchdrehenden Rädern bis vorne an die Ampel und da macht natürlich der Typ, der die Ampel bedient, auf Rot, weil der X von oben runter kam und dann ist der Stefan 3-4 Runden hinterher gefahren, bis geht nicht mehr und dann war leider in der Rouge.
Wahnsinn.
Alles zu Ende. Also ich habe es ja hautnah mitgekriegt, ich weiß ja, wie der Stefan war und der X im eigenen Land schlamm und dann Rossmanns. Der Stefan war ja lieb Kind damals im Porsche Werksteam, aber aufgrund des Formel 1 Vertrages mit Tyrrell konnte der nur im Privatteam waren, wobei unsere Autos auf Porsche-Niveau waren wie die Werksautos. Mhm. Der Walter Bruhn hatte auch sehr, sehr viel Geld investiert in Reifenmanagement, in allem von Mechanikern her. Also ich muss sagen, ich habe aber auch, warum ich so viele Jahre so erfolgreich war, auch immer Top-Teams gehabt, die genug Kohle gehabt haben, die uns alle Wünsche erfüllt haben. Ob vom Reifen, Motor, Getriebe, Überholungen, Lader wechseln und dann kann man auch, wie gesagt, nur
mit vollen Erfolg Hosen, haben. Ja. Mit vollen Hosen ist gut stinken,
wie der Ferry Porsche mal gesagt hat.
Ja, ja. Sie sind mit dem ja auch zusammengefahren. Ne?
Galt
ja immer oder gilt ja auch immer noch als das große Talent, was Michael Schumacher quasi zuvor gekommen wäre als größter deutscher Fahrer.
Also der Grund dazu war, der Stefan ist zum Walti Brund und zum Management hergegangen, hat er gesagt, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, lass mich mit dem Groß zusammenfahren, dann habe ich einen Idiot weniger auf der Strecke. Aber so war der Stefan. Ja. Und ich muss sagen, wir hatten ein tolles Verhältnis über die Jahre. Und dadurch habe ich auch dann die Angelika kennengelernt, weil Anfang 81, wie der Stefan noch Formel fortfuhr, dann in Formel 3, dann Formel 2 und wir sind uns immer begegnet und die Angelika war immer in der Nähe und hatte ihn betüttelt und gemacht und wirklich, das war ein tolles Pärchen, die beiden, muss ich wirklich sagen. Und nachdem er ja leider verunglückt war, habe ich dann ja jahrelang in Japan und in Amerika gefahren und immer wenn wir hier zur Motorshow oder irgendwas, ich habe mich immer in Erinnerung gebracht, aber wirklich ohne jegliche Hintergedanken, mal angerufen, wie geht's dir? Oder wenn wir in Essen waren, mal hier, wenn Motorshow war, Essen gegangen und so. Und dann, als ich aus Japan Ende 89 zurückkam, habe ich fürs Obermeier-Team 90 Weltmeisterschaft gefahren. Und die Angelika saß in Stuttgart in einem Reisebüro und hat unsere ganzen Flüge, Hotels und den ganzen Kram, alles, also und die ganzen Unannehmlichkeiten oder wo wir keine Lust drauf hatten, abgenommen und hat alles koordiniert. Und dann sind wir uns langsam näher gekommen. Nur leider hatte ich ja nicht den besten Ruf, weil ich hatte damals des Öfteren auch die Mädels gewechselt oder sind mir abhanden gekommen. Und ich habe dann der Angelika mehrmals, egal ob wir in Japan waren oder Südafrika, egal auf welchem Kontinent, hier den Hof gemacht, aber es ging nichts vorwärts. Ich muss wirklich sagen, und früher ist mir das ja alles mehr leicht gefallen, oder die Mädels sind einem ja zugelaufen, wie Stuck und Co. und meinen ganzen Kollegen. Wären sie ja wirklich leicht und konnten uns alles aussuchen. Aber an Angelika habe ich mir wirklich die Zähne ausgebissen, muss ich ganz klar sagen. Und dann habe ich es irgendwann geschafft und ja, war kein Fehler und deshalb sind wir auch heute 30 Jahre zusammen.
Sie haben mal gesagt, die Angelika hat mich vor dem Schlimmsten bewahrt und so ein bisschen gerettet. Sie waren damals so...
Ja.
Es gab ja einen Park für mich.
Ja, also ich muss sagen, wenn ich meine damaligen Geschäftsfelder nicht alle verkauft hätte, ja, und dann glaube ich, wäre die Angelika auch nie mit mir zusammengegangen, weil die Angelika ist wirklich ein sehr, sehr braves, nettes Mädchen, was in der Gesellschaft sehr viel Akzeptanz hat. Und ich hatte 89 Dezember mein letzten Laden verkauft. Mhm. Zwei haben sie mir ja durch Feuer vernichtet, die liebe Konkurrenz, wobei ich die alle erwischt habe und auch alle in den Knast gebracht habe. Und es ging damals schon mit Ellbogen zur Sache. Aber ich habe ja auch Gutes getan. Ich habe ja auch vielen, vielen Mädchen Arbeit gegeben. So ist es ja nicht.
Und, vielleicht wissen das viele nicht, aber Sie haben so, waren so ein bisschen im Rotlichtbereich unterwegs.
Ja. Das war eigentlich ein Standbein nach meiner Rennkarriere. Das Ganze ist angefangen durch mein Taxiunternehmen, was ich Ende der 60er Jahre gegründet habe und was ich bis 1975 gehabt habe. Aber dann wurde ich ja durch meine Profikarriere, die ja eigentlich gar nicht geplant war. Mhm. Aber ich bin da so erfolgreich gestartet, aus Hobbyfahrer, plötzlich Berufsfahrer und aus Hobby Beruf zu machen, weltweit unterwegs zu sein und noch gutes Geld zu verdienen, das sind ja Märchenkarrieren, die ja heute in der Form nicht mehr möglich sind, weil ich war ja ein Quereinsteiger auch.
Und auch schon vom Alter her fortgeschritten.
Ja, auch.
Sie waren ja keine 16. Ne?
Nein, ich war damals schon 28. Ja. Und dann habe ich mir für die Zukunft noch durch meine Taxis, habe ich viel in BMW in Essen in der Innenstadt gefahren, auch viel im Rotlichtmilieu und so habe ich die ganzen Kontakte gehabt und die sind ja auch nie abgerissen. Und dann habe ich gedacht, also ich bin die ersten Jahre, als ich in Amerika war, auf dem Rückflug immer über New York, zwei Tage in Manhattan Spaß gemacht. Und das hat mich eigentlich fasziniert damals, wie die Girls da eine Stange getanzt haben und alles. Und da habe ich gedacht, halt, das ist eine Marktlücke mal für Deutschland, für Essen. Und mein damaliger Partner, dem habe ich dann den Auftrag gegeben, entsprechende Lokalitäten zu suchen in Essen, in möglicherweise in der Nähe von einer Messe. Und habe dann da den ersten Laden 1978 eröffnet, der 12, 13 Jahre gigantisch lief, muss ich sagen, vom ersten Tage an. Und die anderen beiden Läden im Ruhrgebiet, die hat man mir dann aus Konkurrenzgründen Feuer gelegt. Was aber alles nachweisbar war, ist ja auch schön, Sie sind in Daytona oder egal wo und dann fackelt den einen gerade im Rotlichtmilieu einen Laden ab. Aber ich wollte unbedingt den Versicherungen gegenüber der Polizei gegenüber und den ganzen Behörden eine reine blütenweiße Lästern, wenn sie jede Woche in der Zeitung stehen, hier Erfolge, da Erfüllung und da der Rotlichtkönig von Essen brennt einen Laden ab. Das ist ja nicht das beste
so toll,
Image.
Ne?
Ja. Ja. Aber ich wollte denen gnadenlos beweisen, dass ich nichts damit zu tun hatte mit allem. Hab 30.000, 40.000 Mark Belohnung ausgesetzt in den einschlägigen Tageszeitungen in Essen. Solche großen Annoncen geschaltet für Belohnung. Und so habe ich die Leute auch alle bekommen und dann der Polizei ans Messer geliefert.
Ja, Wahnsinn,
ohne Wenn und Aber. Ja,
aber
ja,
das
ja.
war damals, Rotlicht war damals noch in deutscher Hand, muss man sagen.
Ja.
Da ging es zwar rau zur Sache mit Feuerlegen und wahrscheinlich auch hin und wieder gab es mal einen Faustkampf.
Ja, ja, so, ja. Oder die Konkurrenz hat bei mir Gäste eingeschmuggelt, die bei mir Rauschgift in den Zimmern verteilt haben. Die Mädchen mehr oder weniger angefüttert haben und anschließend die Polizei angerufen, der Großhandel mit Drogen. Ja, aber mittlerweile habe ich mir so ein Bild gemacht, dass ich hatte auch Mädels dabei, die damals schon Drogen genommen haben und ich konnte mir wirklich nicht erklären, warum die aus dem Stand auf einmal so bescheuert reagiert haben oder aggressiv wurden oder so. Und dann bin ich zur Polizei gegangen. In der Drogenabteilung und habe mich bei verschiedenen Leuten schlau gemacht über die Symptome und habe gesagt, warum sind ganz normale Mädchen, die kommen und plötzlich ohne großen Alkoholgenuss oder so aus dem Ruder laufen und so. Und dann haben sie mir Tipps gegeben, Pupillen und hingucken, wie sich die Mädels bewegen. Und so, weil grundsätzlich war alles, was ich mir aufgebaut habe und mein Laden war wirklich eine Goldgrube, dass mir irgendwann aufgrund der Drogendelikten der Laden dicht gemacht wird. Ja, und dann ist es auch passiert, dass morgens um 3, 4 Uhr, teilweise war ich vor Ort, teilweise nicht, plötzlich Kriminalpolizei war, Drogenpolizei mit Hunden während des Betriebes, Schnüffelhunde rein in die Zimmer und sind auch tatsächlich fündig geworden. Aber den Beamten, der Kripo gegenüber und alles konnte ich wirklich nachweislich sagen, dass von meiner Seite aus nur der halt der Konkurrenzdruck da war und dies gemacht hat, obwohl wir es nicht nötig hatten. Wir konnten alle sehr, sehr gut leben, ohne Wenn und Aber. Keiner tut dem anderen was.
War die goldene Zeit vor.
Aber ich war da ein extremer Gegner und so hat die Polizei mir auch geglaubt und weil dann gehen ganz schnell die Lichter aus. Ne? Und ein Laden, den man sich so aufbaut, und versucht, das Beste draus zu machen, ob Gesundheitsamt oder Polizei, in allem eine klare Linie zu fahren,
ist
nicht immer einfach
nicht
gewesen.
Bitte? Finanzamt haben Sie jetzt nicht genannt.
Ja, Finanzamt auch, ist klar. Doch, wir hatten auch Kontrollen, Zollkontrollen, die sind gekommen. Die haben auch hochgerechnet. Auch die Kollegen vom Zollfinanzamt, die haben sich ganz klar als Gäste Bademantel angezogen und haben auch hochgerechnet im Laden, wie viel Personal speziell. Natürlich sind sie dann gekommen, wenn Messezeiten waren und so, wenn der Laden immer brechend voll war und nach 15, 20 Mädels gearbeitet haben.
Gab's.
Und haben dann dicke Augen gekriegt und so. Was zeigt er finanzmäßig, umsatzmäßig und so. Aber war alles im grünen Bereich. Ich hatte ja tolle Einnahmequellen durch meinen Motorsport, durch meine Läden. Und ich habe auch ein sorgenfreies Leben gehabt.
Gab es Rabatte für Rennfahrerkollegen?
Nein. Was ich gemacht habe, immer so wie am heutigen Freitag an der Eröffnung, habe ich eine große Parc-Fermé-Party gemacht. Essen und Trinken. Alles Kostenstelle Harald Groß, aber wenn sie Damenbesuche hatten oder aufs Zimmer gegangen sind und Champagner ausgegeben hat, dann mussten sie bezahlen, aber alles andere ging. Aber da waren schon einige, die am nächsten Tag oder zwei Tage später arge Kopfschmerzen hatten, als ich denen die Rechnungen präsentiert habe. Ja, ja, selbstverständlich, das ist auch vorgekommen. Viele habe ich aber auch gerettet, die natürlich in dem Umfeld einen wunderschönen Abend hatten. Und hatten dann abends ein paar tausend Euro auf der Rechnung, ne? Beziehungsweise D-Mark.
Namen nennen wir jetzt hier nicht. Nein. Ich gehe davon aus, dass viele hier noch in diesem Podcast interviewt werden in Zukunft. Mhm. Aber reden wir jetzt nicht mehr drüber. Wir müssen noch mal ganz kurz reden. Also Sie sind ja irgendwann auch mal zu Porsche gekommen, zum 935.
Ja.
Und dann aufgestiegen in die Gruppe C. Mhm. Also 935 haben Sie jetzt ja eben schon gesagt, mit diesem riesen Crash und so. Mhm. Und unglaublich, also der Weltelite, gegen die Sie da gefahren sind. 1981 waren Sie bis zuletzt auf Meisterkurs.
Ja.
Mit Schützenhilfe von Walter Röhr?
Ja, also der, ja, dazu muss ich sagen, also Ich bin 1980 von dem Dieter Schornstein aus Aachen mit der Wegler verpflichtet worden, Weltmeisterschaft zu fahren, weil denen ist auch nicht verborgen geblieben, dass ich in Amerika auf den 935er, ich habe ja viel IMSA gefahren, sehr, sehr erfolgreich war, mit dem Rolf Stommelen zusammen. Und 1978 oder 79, der Georg Loos mir ein tolles Angebot gemacht hat, einer seiner Autos in Le Mans zu fahren, wobei mir ja morgens um 5 Uhr an zweiter Stelle liegend so ein 4-Kilo-Hase ins Auto gelaufen ist. Damals fuhren wir ja noch ohne Schikanen, mit 350, 360, 370 lang. Und das Auto irreparabel kaputt war, die gesamte Schnauze. Wenn nicht die Tierreste nachvollziehbar da waren, der Georg Loos hätte gesagt, du bist so blöd, bist irgendeinem draufgefahren und so. So war die Schnauze deformiert alles, aber
bei dem Tempo. Ne,
und das ist natürlich auch den Dieter Vornstein und den Porsche-Leuten nicht verborgen geblieben und die haben mich mehr oder weniger weise auch zur Wegler hin empfohlen. Und war toll, Dieter Schornstein war auch ein toller Chef und habe dann für ihn die komplette Weltmeisterschaft gefahren. Und ja, da war ich auf Weltmeisterschaftskurs und dann 2 Rennen vor Schluss bekam ich von Porsche einen Werksmotor, Getriebe, 3 Mechaniker, den Valentin Schäfer mit, der war für die Turboentwicklung damals komplett zuständig. Ich bekam alles vom Feinsten und als Verstärkung noch den Walter Röhrl dazu, mit dem ich übrigens auch 1000 Kilometer Silverstone gewonnen habe im strömenden Regen. Und dann kommt Brenzetsch. Ich ging mit 4 Punkte Vorsprung nach England, letzter Lauf. Und nach 10 Minuten, 15 Minuten, ein Zylinder war ausgefallen. Ein Defekt, Zündkerze, 6 Minuten Aufenthalt, glühend heiß alles. Und das hat mich die Weltmeisterschaft gekostet. Und da war ich so traurig und habe geheult und war niedergeschlagen. Der Walter und ich haben dann bis zum Schluss gebissen. Bin dann 4. geworden, aber 2. hätte ich werden müssen. Und da war die Weltmeisterschaft aus und vorbei. Da muss ich sagen, dann ist mir näher gegangen und da war ich ein paar Tage angeknackst als so manche Horrorunfälle oder wo ich im Feuer gesessen habe. Aber dass ich durch solche Umstände die Weltmeisterschaft verloren habe. Und ich kann da wirklich keinen für verantwortlich machen.
Man kann es ja darauf hinarbeiten. Ne?
Technischer Defekt.
Ja.
Alle haben das Beste versucht. Porsche, Dunlop haben wir damals gefahren. Jeder hat sein Bestes gegeben, der Walter Röhrl. Und dann verliere ich die Weltmeisterschaft. Aber
da sieht man, dass es doch ein Teamsport ist.
Die habe ich dann an den Bobby Rahal in Amerika verloren. War auch ein würdiger Weltmeister, aber
Sie wären würdiger gewesen.
Für heute, Weltmeister ist halt Weltmeister. Und ja, so war ich halt Vize-Weltmeister. Ja. Ist der erste Verlierer. Ne? Aber ich muss schon sagen, das war schon für mich persönlich eine Niederlage, wo ich länger dran geknackst habe. Weil so viele Chancen kriegt man nicht, ehrlich.
Ne? Wie war das Fahren mit Walter Röhrl? War das so ein Mitfahrer, wo die Abstimmungsarbeit besonders war?
Ja, im Anfang muss ich sagen, also der Walter hat ja bis dahin sehr viel nur Rallye-Autos gefahren. Mhm. Und der hat sich ja damals mit Geschwindigkeiten umgegen zwischen 180 und 220 Stundenkilometer. Schneller ist er ja nie Auto gefahren, außer auf der Straße vielleicht mit seinem Dienstwagen. Und dann kam der natürlich auf so ein Ungetüm. Mhm. Muss ich vorstellen, Vierganggetriebe, starrer Durchtrieb, mechanische Einspritzung, schlechtes Ansprechverhalten von den Turbos. Und dann zwischen 750 und 830 PS, da ging schon was vorwärts. Aber der Walter ist ja ein Naturtalent. Der hat sich dann, ob im Regen, im Trocknen, so schnell auf die Gegebenheiten mit eingestellt, obwohl der hatte ja so gut wie keine Erfahrung auf den Autos. Ich vergesse nie, wir hatten ein Doppelzimmer zusammen in England, in Silverstone. Er guckt morgens aus dem Fenster und sagt, hör mal, heute kannst du mich vergessen, das regnet in Strömen. Vergesset. Und dann kommt der Jochen Maas nach der Fahrerbesprechung zu uns beiden hin und sagt, du nach dem Start, haltet euch, also wir fuhren in einem Team, Jöst unterstützt, der hatte damals den Einsatz für unser Auto gemacht. Vor Start und Ziel bildet sich immer eine sehr große Seenplatte. pass da ein bisschen auf und geh ein bisschen früher vom Gas und guck. Der Hans Heyer war auch noch dabei, der fuhr damals Lancia. Was passiert? Dritte, vierte Runde. Ich habe einen Start gefahren, nur gelb, 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 alles. Wer steht in der Zäune? Der Jochen. Ja, und dann hat sich natürlich die ganze Crew auf unser Auto spezialisiert und uns von allem nur das Beste gegeben. Jeder Tankstopp, neue Reifen, alles. Ja, und da habe ich mit Walter die 1000 Kilometer gewonnen. Aber sonst, Walter, das war auch ein Typ, der unter allen Bedingungen, mit allen Autos, trocken, nass, anständig, super Auto gefahren wird. Ja, ein bisschen extrem manchmal so in seiner Art, aber trotzdem, jeder wollte ja auch nur der Beste für mich. War ganz klar, aber die Zimtkerze für 5 Mark, die hat mir halt wirklich das Genick gebrochen. Ja. Sonst, und ich muss sagen, durch meine teilweise pfiffige Art, die Weltmeisterschaft, die hätte ich danach weitaus besser noch vermarkten können. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich habe tolle Japan-Jahre gehabt, ich habe tolle Amerika-Jahre gehabt mit meinem Freund Alvin Springer in der IMSA. Die haben auch alle das Beste für mich getan, die ganzen Jahre. Ich habe bis heute ein tolles Leben und ich fahre jetzt seit 3 Jahren in der Tourenwagen Classic mit dem Ralf Bahr. Der erfüllt mir auch alle meine Wünsche und da habe ich ja mein Originalauto, wo ich 87 das erste DTM-Rennen mitgewonnen habe. Dies Jahr habe ich wieder die Tourenwagen Classic, die DTM-Klasse gewonnen, im letzten Jahr auch. In diesem Jahr habe ich sie nur gewonnen, weil meine Kollegen zu blöd waren, das muss ich mal klar sagen, da will ich noch eben drauf ausholen. Hockenheim, letzter Lauf dieses Jahr, strömender Regen im Rahmen der DTM, katastrophale Wetterverhältnisse. Es regnet ohne Ende. Ich lasse mir extra noch einen 9-Satz Reifen geben. Und hab gedacht, boah, du rutschst nur durch die Gegend, das geht nichts vorweg, keine Gischtnebel. Es waren schwierigste Verhältnisse. Dann hat der Mark Hessel mit dem Chris Nissen ein kleines Techtelmechtel gehabt. Ich bin dann irgendwie dazwischen durchgefahren, hab mich durchgewurschtelt. Und auf einmal war die Strecke komplett rundherum gelb-rot. Das ist eigentlich, Achtung, Rutschgefahr, Schwierigkeiten, liegt irgendwas auf der Strecke. Und zwei meiner Kollegen, die härtesten Kollegen, für den Sieg in Frage kommen, deuten das als Abbruch, fahren an die Boxe und ich bin unter den schwierigen Verhältnissen draußen geblieben. Ja. Und so habe ich die nötigen Punkte gemacht und habe mit Glück oder mit der Blödheit anderen die Klasse gewonnen, viele Punkte mitgenommen. Ja, und jetzt habe ich mit 75 nochmal die Meisterschaft gewonnen. Also ein bisschen Glück gehört auch dazu. Und ich hoffe, im kommenden Jahr wird das den Kollegen, die auch alle wieder fahren, das ist nicht passieren. Aber
fahren Sie da jedes Rennen mit?
Bitte?
Fahren Sie da jedes Rennen mit? Ja, oder?
Ja. Der Ralf Bahr, mit dem ich heute Morgen hier schon ein paar Gespräche hatte, nein, der will mich behalten, solange wie ich konditionell und körperlich und im Kopf einigermaßen fit bin, möchte er mich behalten und wir haben zusammen viel Erfolg. Er liest mir jeden Wunsch von den Augen ab. Ich muss sagen, vom Material, was ich haben möchte, bekomme ich. Mit meinem Team Derichs zusammen, die Jungs habe ich alle auf meiner Seite und die erfüllen mir jeden Wunsch. Und so kann man auch noch im hohen Alter recht erfolgreich sein.
Kann man noch gewinnen. Ne? Mhm. Toll. Da kam dann nach dem 935, übrigens hat mir der Walter Röll mal erzählt, dass er beim Kesselchen mit dem 935 hat ihm die Kraft nicht gereicht. Da musste er mit dem Knie das Lenkrad festhalten, wenn er wirklich hochgefahren ist, weil der Wagen so ausgeschlagen hat, dass er nicht gewohnt war. Also der hat das schon auch gesagt, dass er seine Schwierigkeiten mit hatte. Was sie aber dann geschafft haben, und da hat er auch gesagt, dass er sich da nie so drauf einstellen konnte, sind diese Extreme Ground Effect Autos in der Gruppe C gewesen. Weil das ist ja nochmal eine riesen Umstellung gewesen, oder?
Ja, also da habe ich mich auch zwei, dreimal mit ihm unterhalten. Zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal ein Thema Eau Rouge in Spa. Hm. Wir fahren Training und ich war mit Hans Stuck auf einem Auto. Und als der Thierry Boutsen, wir fuhren alle in einem Team, bin ich runter zur Eau Rouge hingegangen und habe mal geguckt, wie meine Kollegen da fahren. Und habe festgestellt, dass die gar nicht von 5. auf den 4. Gang runtergeschaltet haben. Und ich bin immer auf den 4. Gang zurückgegangen, Ausgangsgang, 5. Gang. Und dann habe ich gesagt, hör mal, wie lange, damals konnten wir schon Drehzahl auslesen, alles. Habe ich gesagt, fahren die im 4. Gang da durch oder irgendwas, schalten die nicht? Tatsache war wirklich, dass Stuck und Butzen im 5. gefahren sind und ich das aber nicht für möglich gehalten habe. Ja? 40 Liter Sprit drin, Qualifikation und so. Manchmal im fünften Gang, wenn man oben aus der Spitzkehre herausgekommen ist, ist man schon im vierten gefahren, um besser den Hügel hochzukommen. Und dann hat der Terry mir gesagt, Harald, wirklich ganz ehrlich, mit dem Stucki, der war nicht immer so kooperativ. Es geht wirklich im fünften. Da habe ich erstmal dicke Backen gekriegt, muss ich ehrlich sagen. Und dann habe ich es auch probiert und ich muss wirklich sagen, es geht. Man muss sich mal vorstellen, man muss sich oben konzentrieren, aus der Spitzkehre raus in Spar, zweiten, dritten, vierten, fünften, es geht.
Und dann sieht man die Kurve auf sich zukommen. Ne?
Ja, aber die ersten Male durchatmen und dann wirklich, und das habe ich auch dem Walter damals erzählt, der vorher auch Lancia Gruppe 5 und alles, drauf stehen bleiben, Vollgas fahren, man guckt gar nicht mehr auf den Drehzahlmesser und alles. Und durch den Groundeffekt oder die anderen schnellen Kurven, weil der Nachteil, der in den Groundeffekt-Autos war, wenn man vom Gas gegangen ist, hat sich das Auto etwas gehobt und so war man mehr in der Rutschgrenze drin. Aber je mehr Gas man gegeben hat und je schneller man gefahren, je mehr hat sich das Auto auf den Boden angepresst. Das war auch in Le Mans ganz toll, in den ganz wahnsinnig schnellen Kurven und so, aber die Überwindung.
Ja.
Und da muss ich sagen, ohne zu übertreiben, auf dem Porsche 935 und Gruppe C Autos, da gehöre ich schon so zu den 20 Besten der Welt, muss ich schon sagen. Klaus Lützig nicht zu vergessen, auch sensationell, der mit den Autos gut gefahren ist.
Und Stefan Belloff,
ja,
mit seinem ewigen Rekord auf der Nordschleife.
In Amerika hatten wir einige gute Leute dabei, aber ich war schon sehr konkurrenzfähig. Ja. Vor allen Dingen im Regen mit dem 935. Der Nachteil war, wenn ich den Ladedruck reduziert habe und wollte mit 600, 650 PS nur fahren, in Anführungszeichen, war das Ansprechverhalten von den Turbos auch schlechter. Also bis man, und man musste vorsichtiger mit dem Gaspedal spielen. Also dann lieber ein bisschen mehr Ladedruck und ich hatte etwas mehr. Und da ist mir wieder das Linksbremsen wirklich zum Vorbild gekommen. Ladedruck aufbauen, etwas mit Linksbremsen, Ladedruck aufbauen, ab Scheitelpunkt sehen, dass das Auto gerade ist. Man muss sich vor starrem Durchtrieb und dann die extreme Leistung. Also das war schon Überwindung. Und ich muss sagen, bis auf den sehr schweren Unfall in Le Mans ist mir mit dem 935 nie was passiert. Und ich habe ja wahnsinnig viele Rennen in Amerika, in Japan gefahren mit den Autos. Und ich habe viel, viel Glück gehabt im Leben, muss ich wirklich sagen. Also die Engel waren
auf ihrer Seite.
Ja, waren immer bei mir. Ja.
Wie ist das eigentlich, wenn man dann nach dem 935 und Gruppe C mit 800 irgendwas PS dann auf die DTM umsteigt? Auf die damalige DTM, die ja Deutsche Produktionswagenmeisterschaft hieß. Das kam ja
dann. Ja, sagen wir, wir haben uns ja alle so um plus minus 300 PS bewegt. Relativ leichte Autos, aber die Chance war ja für alle gleich. Ich habe ja alles gefahren, ob Porsche 964 Formel 5 Pokal. Wichtig war, in der jeweiligen Kategorie war die Leistungsdichte unter den ersten 6, 8, 10, 12 immer sehr, sehr hoch. Und in der DTM konnte passieren, dass ich heute gewinne oder auf dem Treppchen fahre und nächstes Mal bin ich 15. Da fehlen mir aber nur 0,4 Sekunden. Ja? Das ist der Wahnsinn. Und im R5-Pokal oder in allen anderen Kategorien, wo ich gefahren bin, Porsche 964 Turbo, das war übrigens die größte Bescheißer-Serie, die ich je in meinem Leben gefahren habe. Weil wenn man da nicht beschissen hat, dann war man
ganz hinten.
Auch da ging nichts vorwärts. Ja. Aber mit einem Ling-Auto auch mal nur Dritter, Vierter werden, ohne große Anstrengung und nicht demonstrieren, hoppla, hier komme ich. Und ich bin der Beste, mit leicht modifizierten Autos konkurrenzfähig zu sein und vor allen Dingen die Birne einschalten und schön sagen, der dritte Platz reicht mir, ich habe gute Punkte mitgenommen. Und nicht demonstrieren, hoppla, hier komme ich und fahre mit 18 Stundenkilometer an den Kollegen vorbei. Das ist brotlose Kunst, das ist eigentlich Blödheit. Ja.
Also beim Gruppe C, haben Sie es gerade gesagt, ist Ihnen das Linksbremsen wieder zugute gekommen, was Sie im Renault 5 Cup gelernt haben.
Ja.
Und dann kam diese Deutsche Produktionswagenmeisterschaft, der Vorläufer der DTM.
Ja.
Und da ist Ihnen das sehr robuste Fahren wieder entgegengekommen.
Auf jeden Fall, da bin ich aufgelernt. Also ich bin ein Typ, heute noch, wobei wir ja mit den Autos heute etwas netter umgehen, aber Kontaktracing wurde bei mir immer ganz groß geschrieben. Deshalb, ich hatte nicht viele Freunde im Fahrerlager, Kollegen, aber die brauchte ich auch nicht. Aber Hauptsache, Ellbogen ausfahren, natürlich kleine linke versteckte Fouls austeilen, mache ich heute noch. Weil ich habe einen höllischen Spaß, das in Anführungszeichen jüngere Volk rechts und links mal geradeaus zu schicken, ohne die zu berühren oder in eine Falle reinzulocken. Oder irgendwann.
Wie macht man das? Wie geht das? Da müssen Sie jetzt
mal
erzählen.
Ja, indem man sie lockt, einfach mal zu spät bremst oder antäuscht, rechts und links fahren oder aus Versehen mal auf die Ecke fährt oder so. Und das war, ich habe so viele Jahre im Porsche Carrera Cup und im Super Cup so viel Kontaktracing gefahren und so viel Spaß gehabt, um mich mit den Leuten angelegt. Oder du hast dem einen mal anderen einen verplattet, der ist quer gegangen, hast sich eben entschuldigt und Gang rein und wieder weitergefahren. Ich sag mal ein Beispiel. Großen Preis von Deutschland in Hockenheim. Der Frank Schmickler, der saß mir die letzten drei Runden im Nacken, weil ich meine Bremse hatte was nachgelassen. Und ich wollte natürlich unbedingt gewinnen, gerade im eigenen Land in Hockenheim. Wir fuhren ja ein Vorprogramm der Formel 1. Und der hat Morgenluft gewittert und wollte unbedingt natürlich ganz nach vorne, wobei der Frank eigentlich ein relativ braver Fahrer war für diesen abgewichsten Cup. Und da muss ich sagen, das war auch nicht richtig von mir. Und dann bin ich von der dritten Schikane Richtung Start und Ziel, da wo man normalerweise von fünften in sechsten schaltet, habe ich aus Versehen keinen Gang reingekriegt. Und dann ist er mir hinten voll aufs Auto gefahren und hat sich dabei vorne die PU auf die Schnauze platt gefahren. Und das wusste ich von anderen Rennen, dann ist auf der Geraden das Auto aerodynamisch 3-4 Stundenkilometer langsamer.
Ah, okay.
Und so konnte ich mich dann die letzten beiden Runden dann noch über Ziel retten, weil ich musste, der kam bis maximal an eine Tür, aber kam nicht mehr vorbei. Das sind so, ja, Schlechtigkeiten, Racing, aber wenn man sich da nicht mit der Ellbogen breit gemacht hat, Patrick Heustmann war auch übrigens so ein Typ, dann konnte man da nicht bestehen. Und so habe ich mich auch die ganzen Jahre in allen Kategorien gut über Wasser gehalten. Und auch heute noch. Ich habe einen wirklich, ich will mich nicht wiederholen, einen diebischen Spaß in den Kategorien wie heute mit den ganzen Jungs, mit Menzel und Hessel und Van der Pöhle und Otto Rensing kommt jetzt nächstes Jahr dabei, habe ich gehört. Zumindest auf eine Höhe mitzufahren noch. Und der Ralf Bahr gibt mir vom Material her die Möglichkeiten. Und das mache ich. Ich habe aber auch kein Problem, mal in irgendeinem Rennen Dritter, Vierter, Fünfter zu werden. Und da habe ich vielleicht nicht den besten Tag gehabt und so, aber überhaupt noch in meinem jugendlichen Alter mit den Burschen mitzufahren, das macht schon, mir einen höllischen Spaß. Und ich bereite mich vor, ab 10. Januar fange ich wieder Hochleistungstraining an. Ich steigere mich, jetzt schlabber ich ein bisschen, ich habe 3 Kilo Übergewicht. Aber ich gehe mit Sicherheit im April wieder mit voller Kondition und voller Motivation wieder in die kommende Saison. Ohne Wenn und Aber, da bin ich unseren Sponsoren und dem Ralf Bahr schuldig. Er glaubt weiter an mich und er gibt mir alle Möglichkeiten und die Chance und ich fühle mich da sauwohl.
Sie haben das erste DTM-Rennen gewonnen.
Ja. Ne?
Wer es noch nicht gehört hat, unbedingt noch den Podcast mit Olaf Mantai hören. Der ist ja damals im Rover mitgefahren. Und wie war das? Erzählen Sie ein bisschen, wie der war aus auch Ihrer Sicht.
Der Olaf war auch eine harte Nummer. Ein ganz klein bisschen muss ich ausholen. 1985 beim BMW Sportpokal. Wir hatten vorher ein Meeting. Und da hat man uns eröffnet, der BMW 635 ist Geschichte. Der wird nicht mehr weiterentwickelt. Der ist nicht mehr konkurrenzfähig. Und keine weitere Werksunterstützung, obwohl ich nochmal, glaube ich, Dritter in dem Jahr geworden bin, mit dem 635 mit Obermeier, ja, wird eingestellt. Daraufhin habe ich dann von Walter Wolf von Ford ein Angebot gekriegt. Ich war aber eigentlich komplett, wollte ich nach Amerika gehen, weil ich hatte die DTM, gab es nicht mehr, die DRM. Und ich wusste aber, die DTM kommt für sie 1987. Dann habe ich mit BMW, mit den damaligen Verantwortlichen vereinbart. Ich gehe ein Jahr sofort, halte mich da über Wasser, unterschreibe aber nur einen Jahresvertrag mit beiderseitiger Option. Wenn es mir da gefallen hätte, wäre ich vielleicht noch da geblieben. Und ich muss sagen, der Walter Wolf auf dem Ford, der hat auch alles Erdenkliche für mich gemacht. Bergischer Löwe Zolder, Pole Position. Und im Rennen bin ich dann aber leider mit Turboschaden ausgefallen. Und so habe ich mich das ganze Jahr durchgeschleppt. Ich weiß auch, 18 oder 19 Starts. Und ich glaube, ich bin nur 10 oder 11 Mal angekommen. Aber nur technische Probleme damals bei der Entwicklung Ford XR4 Ti hieß das Modell. Aber das war noch, wie gesagt, im Anfang. Ja, und dann am Jahresende im beiderseitigen Einverständnis haben wir Vertrag wieder aufgelöst mit dem Lothar Pinsker, der damalige Rennleiter, und Walter Wolf. Armin Hahn ist dann mein Nachfolger geworden bei Wolf. Und ich bin dann schon im Winter 86 in die M3-Entwicklung mit eingestiegen. Bei Paul Ricard, in überall, wo wir getestet haben, Aerodynamik. Und so hatte ich ein bisschen Entwicklungsvorsprung. Und Hockenheim, erste Rennen. Ich glaube, wir waren, wenn ich mich richtig erinnere, mit 44 Autos am Start oder 42, auf jeden Fall über 40. Und ich habe bei meiner Reifenwahl mit Pirelli damals hazardiert. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 verschiedene Mischungen gefahren, was ja damals alles regelkonform war, mit allem drum und dran. Habe hazardiert von Außentemperaturen, Asphalttemperaturen. Ich weiß nicht, ob es gut ging oder nicht. Es hat funktioniert und so habe ich mein allererstes Rennen gewonnen. Und ich muss sagen, vor Cecotto und vor Mercedes, BMW, vor allen Dingen die BMW-eigenen Werksautos, das war, glaube ich, eine Armada von 6 oder 8 Autos, angestrichen. Vogelsang-Team in Verbindung mit Obermeier war einfach toll. Auch die Nähe zu den Mechanikern, wenn ich abends mit denen essen gegangen bin und so. Ich habe viel davon gelebt, um viel Streicheleinheiten zu verteilen. Habe natürlich auch sehr, sehr viel verlangt. Auch wenn, sagen wir mal, nicht um 7 oder 8 Uhr das Werkzeug fallen lassen. Und ich hatte irgendwo ein Problem und stand mal an 12, 13. Stelle. Und ich weiß auch nicht, das Auto fuhr einfach nicht rechts rum oder war auf der Bremse nicht gut. Weil die DTM, die war damals so brutal hart. Wir fuhren ja auch damals ABS. Und die ganzen Tests, die ich gemacht habe. Und das ist das, was einen Fahrer ausmacht, der auch lange im höheren Alter noch erfolgreich sein kann. Und da habe ich immer dran gearbeitet. Und mir geht's gut. Ich erfreue mich und freue mich jetzt auch auf die kommende Saison wieder.
Ich glaube, wir könnten jetzt noch Stunden weiter reden über Rennen und Autos, die Sie mitentwickelt haben und alles. Aber ich denke, Sie haben jetzt auch noch so andere Verpflichtungen. Jetzt müssen Sie noch die letzte Frage beantworten. Ja. Mal angenommen, irgendwann bekommen die Leute recht, die glauben, dass der Sprit irgendwann ausgeht und der letzte Tropfen aus der Erde gesaugt wird. Und jeder bekommt sein letztes 50-Liter-Fass Sprit auf dem Hof gerollt. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es?
Gibt es nur 2 Strecken, Nürburgring-Nordschleife oder Spa. Eins von beiden. Ich würde die Nürburgring-Nordschleife vorziehen mit einem tollen Auto, wo ich da nochmal die letzten Gedanken dran verschwenden kann. Hier habe ich Geschichte geschrieben. Hier habe ich sehr schwierige Unfälle gehabt, toi toi toi, die ich toll überstanden habe, aber auch wahnsinnig tolle Erfolge. Und ich würde sagen, die Nordschleife.
Und welches Auto?
Für die Nordschleife würde ich in erster Linie ein BMW-Fahrzeug vorziehen, weil vom Handling her, von allem, das Auto verzeiht Fehler. Porsche in der Langstrecke, brutal erfolgreich, standfest, aber BMW, Handling, alles Nordschleife, da würde ich den BMW vorziehen.
Einen alten M3 E30?
Ja, absolut. Also wir waren ja nah dran, im letzten Jahr einen DTM-Lauf zu fahren. Ich hatte mir schon mit Bilstein Fahrwerk gemacht, andere Federwege, Federn. Ich habe aus den 80er Jahren den ganzen alten Kram zusammengeholt und dann wurde es leider gecancelt. Aber da hätte ich gerne nochmal zugeschlagen. Und der Klaus Ludwig hat sich auch riesig drauf gefreut. Wohl, das ist auch ein Fahrer, den durfte man nie aus den Augen lassen. Der war politisch gut, fahrerisch gut, in allen Bereichen. Das war auch ein super Typ, mit dem ich auch heute noch ein tolles Verhältnis habe.
König Ludwig.
Ja, absolut.
Muss ich auch noch interviewen.
Aber ja, wir sind ja auf der ganzen Welt zusammengefahren, ob im Sportwagen. Egal wo, ob Le Mans, Amerika, Japan, unsere Wege haben sich immer wieder gekreuzt. Nach wie vor ein super Typ.
Vielen Dank, Herr Groß.
Bitteschön, gerne.
Das war Harald Groß. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Interview mit ihm. Wenn ihr ihn live und am Limit erleben wollt, dann schaut auf die Seite der Tourenwagen Classics. Da fahren regelmäßig zahlreiche alte DTM-Piloten und natürlich auch Harald Groß mit. Und nächste Woche treffe ich Mr. Le Mans, den Mann, der für die meisten Porsche-Siege bei diesem 24-Stunden-Klassiker maßgeblich mitverantwortlich war. Norbert Singer ist dann mein Gast. Schöne Woche und bis zum nächsten Donnerstag.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.